Deutschlandfunk Interview.
Herr Lagodinsky, Sie fordern ja schon seit langem militärische Unterstützung für die Ukraine, schon zu einer Zeit, als Ihre Partei sich oft noch schwer getan hat mit solchen Gedanken. Wie schätzen Sie denn jetzt die EU-Hilfen momentan ein?
Es ist gut, dass die EU nochmal betont, dass wir ganz klar und, wie es so schön heißt, unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehen. Es ist traurig, dass wir weiterhin mit 26 Stimmen sprechen und nicht mit 27. Denn wie auch Herr Capin richtigerweise gesagt hat, heute war das egal, aber es werden Entscheidungen kommen, wo wir eben Einstimmigkeit brauchen. Das ist ja die Schwäche der EU und da brauchen wir eben Ungarn. Das haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei der Verlängerung der Sanktionen. Nach meinen Informationen ist das nur möglich gewesen, weil Herr Rubio bei Herrn Orban persönlich angerufen hat und hat gesagt, dass Herr Orban unterstützen sollte. Das wollte Herr Orban ursprünglich nicht. Also hier sehen wir die Schwäche dieser Einstimmigkeit und wir sehen auch, dass es wichtig ist, solche Sachen vorzubereiten, gut vorzubereiten. Also die 40 Milliarden, die Frau Kallas vorgeschlagen hat, also die jährliche Unterstützung für die Ukraine, ist nach meinem Verständnis, nach meinen Informationen nicht am mangelnden politischen Willen, sondern an mangelnder Vorbereitung gescheitert.
Wenn die Europäer da in Brüssel über die Ukraine diskutieren, dann wirkt das so ein bisschen wie die Kinder am Katzentisch beim Familientreffen. Und die Großen, die sitzen in Saudi-Arabien, nämlich die Russen und die Amerikaner, und die entscheiden, was dann tatsächlich passiert. Kann so ein EU-Gipfel für die Ukraine überhaupt etwas bewirken im Schatten dieser beiden Supermächte?
Ich denke, ja, und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir hier ganz klar unsere Solidarität auch mit konkreten Maßnahmen untermauern. Und das passiert ja auch. Ukraine braucht jetzt Unterstützung seitens Europas. Zelensky hat sich ganz klar dafür entschlossen, dass er sich als Europäer und nicht als bettelnde kleine osteuropäische Nation im Weißen Haus fühlt und auch genauso sich verhält. Und das bedeutet, dass er auch darauf angewiesen ist, dass wir ganz klar ihn und sein Land unterstützen. Und gerade in dieser Situation ist es wichtig, uns selbst um Verteidigung, unsere eigene Verteidigung zu kümmern, aber eben auch ganz klar, und das steht ja auch ausdrücklich drin, wir wollen eine robuste Unterstützung der Ukraine und unser Friedenswille und Friedensunterstützung besteht eben auch in der Unterstützung der Wehrfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Das ist etwas, was das Weiße Haus jetzt nicht mit dieser Entschlossenheit sagt. Und deswegen ist es wichtig, dass das Brüssel sagt und auch tut. Und das tun wir.
Und sowohl die Unterstützung für die Ukraine als auch eben diese eigene Wehrfähigkeit, die kosten Geld, die kosten sehr viel Geld, so viel, dass die EU sogar zulassen möchte, dass da Schuldengrenzen gesprengt werden, dass da Kredite im Zweifel abgesichert werden, um die Zinsen zu reduzieren. Kann das denn so alles funktionieren?
Wir brauchen hier mehr Ressourcen, bessere Strukturen und eine klare Haltung. Und wir haben heute gesehen, dass bei eigentlich allen drei diesen Fragen die ersten Risse gibt. Was Herr Capern nicht erwähnt hat, ist, dass zum Beispiel Länder wie Spanien zum ersten Mal Widerstand angemeldet haben, zumindest was die Kontextualisierung und was die Sprache dieses Rearm Europes, also dieses Verteidigungsprogramms angeht, dass Spanien darauf hingewiesen hat, Sanchez darauf hingewiesen hat, Europa sei keine Verteidigungsunion in erster Linie, sondern ein Markt und eine zivile Friedensmacht. Das ist etwas, was mir persönlich bei aller Sympathie für diese Position etwas Sorge bereitet, denn das bedeutet, dass die ersten Länder ausscheren, und das ist nicht Ungarn, sondern zumindest rhetorisch auch Spanien, ja, was da Korrekturen verlangt.
Wer kann denn da Überzeugungsarbeit leisten?
Ich denke, wir kommen in eine Situation, von der wir immer schon gesprochen haben, wo die Länder, je weiter sie weg von der Grenze zur Ukraine oder Belarus oder auch Russland sind, desto weniger haben sie, ne, das heißt so schön auf Englisch Sense of Urgency, also ein Gefühl der Dringlichkeit dieser Probleme. Das ist etwas, wo wir gemeinsam daran arbeiten müssen, dass es eben in Portugal oder in Spanien genauso das Gefühl ist, wir verteidigen eben oder wir müssen bereit sein, auch die baltischen Staaten genauso zu verteidigen, weil der Angriff auf die baltischen Staaten ist ein Angriff oder wäre ein Angriff auch auf uns alle. Dieses Gemeinschaftsgefühl, ja, diese Haltung in diesem Bereich, das ist etwas, woran wir auch in Deutschland arbeiten müssen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir auch bei uns in der Bevölkerung, aber auch bei politischen Eliten dieses Gefühl der unbedingten Solidarität in so einem Fall gegenüber zum Beispiel baltischen Staaten haben. Aber das ist auch eine politische Aufgabe. Das ist die Aufgabe für die neue Bundesregierung und auch für die Opposition, die hier auch Verantwortung trägt.
Und mit dem Geld, wenn es dann doch mal mobilisiert ist, sollen ja auch Waffen gekauft werden, Panzer, Raketen, Flugzeuge, Drohnen. Und damit will man sich dann unabhängig machen, auch von diesen externen Zulieferern. Heißt, eine verstärkte eigene Rüstungsindustrie, lässt sich das dann überhaupt realisieren in so kurzer Zeit bis 2030, was man sich ja so als Deadline gesetzt hat?
Es muss passieren und gerade deswegen wurde ja heute das weiße Papier, der White Paper vom Andreas Kubilius, unserem neuen Verteidigungskommissar, ehemaligen Kollegen aus dem Europäischen Parlament, heute besprochen. Und da ging es eben zum Beispiel um gemeinsame Standards, um gemeinsame Zertifizierung, um eine Konsolidierung der Industrie. Wir können es uns nicht leisten, dass wir 17 verschiedene Panzer haben, sondern wir müssen uns arbeitsteilig hier absprechen. Mein Problem und meine Sorge ist, wir werden zwar sehr viel Geld und Ressourcen da reinfließen lassen, aber mir fehlt hier ein strategisches Zentrum. Wer entscheidet, wer steuert, wer setzt Schwerpunkte? Wir können ja nicht ständig darauf hoffen, dass diese Räte, Ratssitzungen, ja, die zusammenkommen in Brüssel jeden Monat oder so, gemeinsam mit 27 Stimmen Entscheidungen treffen. Das ist zu wenig, das ist zu langsam, zu passiv. Eigentlich bräuchten wir sowas wie ein Kerneuropa, wo viel schneller, viel klarer und vielleicht auch nicht immer einstimmig bei solchen Sachen entschieden wird. Daran müssen wir arbeiten. Das ist das, was ich mit Strukturen meine. Wir brauchen neu gedachte Strukturen in diesem Bereich. Sonst sind wir auch mit 800 Milliarden, die versprochen worden sind, nicht handlungsfähig.
Und wenn wir diese Strukturen überarbeiten, dann haben wir immer noch Ungarn im Boot. Und würden Sie Orbán Informationen oder Waffen zur Verteidigung der anderen EU-Staaten anvertrauen? Oder hätten Sie Angst, dass die dann ein paar Tage später bei Putin auf dem Schreibtisch liegen?
Deswegen müssten wir über eine Art Kerneuropa nachdenken, eine Art Koalition der Willigen. Und diejenigen, die nicht willig sind, müssen dann eben sich mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben genug Themen in der Europäischen Union, zum Beispiel Kohäsionspolitik, alles Mögliche, Wirtschaftspolitik. Da kann sich Herr Orbán gerne austoben. Aber wenn er hier Handlanger von Putin spielen möchte und alles abbremsen möchte, was für die Existenz und Wehrfähigkeit der Union wichtig ist, existenziell wichtig ist oder für die Ukraine, dann müssen wir eben nach Wegen suchen, diese Entscheidungen ohne ihn zu treffen, eben in einem Verbund, ja, ein Kernverbund der Länder, die bereit sind, eben gemeinsame, klare und handlungsfähige Verteidigungspolitik zu machen. Sonst kommen wir nicht weiter.
Und dieses militärische Kerneuropa ist dann Konkurrenz zur NATO oder Ergänzung zur NATO?
Wir kriegen es nicht hin, dass wir jetzt sofort NATO ersetzen können. Wir müssen damit arbeiten, dass wir beides parallel machen. Einerseits in der NATO verbleiben und dort die europäische Flanke stärken. Uns fehlen für eine wirklich wahre Eigenständigkeit sehr viele Sachen, an die man nicht denkt, die aber in den Händen der Amerikaner liegen. Das sind Geheimdienstinformationen, das sind Satellitenbilder, übrigens auch heute besprochen, können wir das ersetzen, vielleicht auch durch europäische Satelliten, können wir, aber es dauert noch. Und das sind auch strategische Fähigkeiten, die Amerikaner eben bei der NATO haben. Gleichzeitig müssen wir uns aber darauf vorbereiten, dass wir handlungsfähig sein müssen, auch ohne die NATO und ohne Amerikaner. Und deswegen eben diese Idee von einem Kerneuropa, was dann gleichzeitig aufgebaut werden muss.